So. Wunderbar. Ich darf Sie zum zweiten Teil der interdisziplinären Tagung begrüßen. Und freue mich sehr, dass wir vier weitere Referentinnen und Referenten gewinnen konnten, um uns nach der sozialpsychologischen und der historischen Perspektive noch weitere Aspekte auseinanderzusetzen. Mein Kollege Nils Brüggen und ich werden Sie durch diesen Nachmittag führen. Nils Brüggen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Forschung des JFF. Ich selbst bin medienpädagogischer Referent in der Abteilung Praxis. Wir versuchen da also auch diese Berührung, die sich bei uns im Institut wiederfindet, praktisch zum Ausdruck zu bringen. Ja, Handys, Smartphones und Tablets sind aus dem Alltag Jugendlicher nicht mehr wegzudenken. So viel ist klar. Es gab gerade ganz spannende Zahlen. Die Gym-Studie ist veröffentlicht. Jürgen Erdler hat darauf hingewiesen, dass sie schon früher veröffentlicht wurde, als sie eigentlich auf der Pressekonferenz veröffentlicht werden sollte. Und nenne Ihnen nur so ein paar Zahlen, die das relativ verdeutlichen, die aber für Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, relativ klar sind wahrscheinlich aus der Praxis. Schon fast 60% der 12- bis 13-Jährigen haben ein eigenes Smartphone. Bei den 14- bis 19-Jährigen sind es dann über 3/4, das sind so 80%. Und erstaunlich ist, dass auch die Internetausstattung, also eine Internet-Flatrate, schon sehr weit verbreitet ist. Also bei den 12- bis 13-Jährigen sind es 41% der jungen Menschen. Und ab dem Alter von 14 bis 19 liegt die Ausstattung mit einer Internet-Flatrate sozusagen, also sofern die Netzverbindung das zulässt, im dauernden Zugang zum Netz, liegt bei 66%. Und neu, das erste Mal so erfasst zumindest, ist auch, dass Instant-Messaging-Apps wie WhatsApp Facebook auf dem Handy, auf dem Smartphone überholt haben. Circa 80% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 haben so eine App. Das Besondere an der mobilen Kommunikation ist ja nicht nur, dass man damit ein Gerät hat oder Geräte hat, die ambulant sind und mit denen man durch die Gegend laufen kann, sondern dass wir auch verschiedene andere Phänomene mitdenken müssen, die eher was mit dem Internet und mit Medienkonvergenz zu tun haben. So Phänomene wie Globalisierung, Entgrenzung von Kommunikationsräumen, Kommerzialisierung, neuen Erlösmodellen, vielen Free-to-Play- oder Free-to-Use-Diensten. Auch die Diskussion über Marken, ob es jetzt ein iPhone sein muss oder ein Samsung-Gerät, sind in der Regel sehr teure Geräte. Und gerade in der Pädagogik stellt sich dann natürlich immer wieder die Frage, wie gehen wir mit solchen Fragestellungen um, was für Geräte benutzen wir da? Es sind durchwegs eigentlich kommerzielle Räume, die wir dort mit Jugendlichen betreten und mit Marken, mit denen wir auch interagieren. Dann Multifunktionalität, die kleinen Geräte sind Tausendsasser und Konvergenz. Das wurde heute früh von Nicola Döring auch schon angesprochen, dass die Ubiquität von Medieninhalten jederzeit die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, gegeben ist. Und diese Geräte und das Internet ermöglichen eine partizipative Kultur. Das heißt, Jugendliche können eigenen Content generieren. Wie weit sie damit kommen, ist natürlich noch eine andere Frage. Und nicht zuletzt werden Daten gebündelt. Nicht nur Jugendliche agieren in diesen Kontexten, sehr selbstverständlich, sondern auch die Pädagogik tut es und muss es tun. Und viele der Phänomene, mit denen wir zu tun haben, sind da gar nicht so neu. Also da kann die Pädagogik an viele Dinge anknüpfen. Sozialraumorientierung zum Beispiel, die Schaffung von Räumen, die sich Jugendliche selbstbestimmt aneignen können und ausgestalten können. Und ebenso wie die Forderung der Aneignung des öffentlichen Raums und der Mitgestaltung sind Beispiele, die eine Tradition in der Pädagogik haben. Und entsprechend ist auch die Thematisierung und Nutzung mobiler Kommunikationstechnik weit verbreitet. Das geht früh los, jetzt nicht nur im Bereich der professionellen Pädagogik, zum Beispiel auch im Elternhaus, in der Familie sind Tablets oft Einfallstore in die konvergente Medienwelt, trifft dort auf den Apps viele alte Bekannte, Wimmelbücher, Figuren aus anderen Medienbereichen. Dann gibt es eine ganze Reihe von praktischen Ansätzen in der Pädagogik, zum Beispiel App-Design-Workshops mit Jugendlichen, Handyclip-Wettbewerbe wie heute Abend in der Villa Stuck, das Festival Ohrenblick mal, die besten deutschen Handyclips von Jugendlichen im Alter von 10 bis 20 Jahren prämiert. Genauso gibt es QR-Code-Rallies, Geocaching hat sich als digitale Form der Schnitzeljagd, wenn man es so verkürzt darstellen will, durchgesetzt. Und trotzdem erleben wir auf der anderen Seite viele pädagogische Fragen, wie zum Beispiel, ist es denn nach wie vor eigentlich legitim oder sozusagen zielführend, dass es Handynutzungsverbote in Schulen gibt, wie es in einzelnen Bundesländern der Fall ist? Und natürlich werfen sich auch für die medienpädagogische Praxis jede Menge neue Fragen auf. Die Zieldimension medienpädagogischen Handelns als Förderung von Medienkompetenz, sozusagen eine Förderung eines souveränen Umgangs mit Medien, mit dem Ziel, dass man selbstbestimmt und sozial verantwortlich interagiert, das heißt auch mitgestaltet, Teil hat an der Gesellschaft, an gesellschaftlichen Prozessen und Ressourcen. Da stellen sich neue Herausforderungen und neue Chancen durch diesen gesamten technologischen Wandel, in dem Mobilität natürlich ein Ausdruck ist. Entsprechend wollen wir heute Nachmittag diese vier verschiedenen Perspektiven, die Sie im Programm sehen, diskutieren. Zunächst einmal wird uns Nadir Kutscher in die Perspektive der Sozialräumlichkeit führen. Miriam Meder wird Fragen des Datenschutzes behandeln. Wir haben dann Verena Weigand aus dem Hause hier, die neue Ansätze des Jugendschutzes vorstellen und diskutieren wird. Und nicht zuletzt Daniel Seitz, der nochmal die Frage der Medienkompetenzförderung mobil aufwirft. Wie läuft der Nachmittag ab? Wir möchten diesen Nachmittag sanft in vier Bereiche aufteilen. Jeder Bereich wird von einem Referierenden mit einem Input von knappen 10 Minuten eingeleitet und wir haben dann circa 15 Minuten Zeit, auch darüber zu diskutieren. Wir wollen es aber gar nicht so getrennt oder isoliert voneinander diskutieren, sondern wollen gerne auch Querverbindungen und Schnittstellen zwischen den einzelnen Themenbereichen schaffen. Entsprechend freuen wir uns oder laden wir Sie ein, sich auch zu beteiligen am interdisziplinären Diskurs. Es bestehen nach wie vor die Möglichkeiten, die sozusagen die analoge Welt mit sich bringt. Melden Sie sich, drücken Sie auf den Knopf vor Ihnen oder wir haben auch Mikrofone, die durch die Gegend getragen werden. Beteiligen Sie sozusagen mit Ihrer Stimme. Twittern Sie Ihre Fragen oder nutzen Sie die Möglichkeit, offline zu twittern, Ihre Fragen auf Zettel aufzuschreiben und dort in diese Boxen dort oben zu legen, beziehungsweise es wird auch jemand rumlaufen und die Zettel einsammeln. Falls Fragen übrig bleiben, das war heute Vormittag schon so, dass wir einzelne Fragen nicht beantworten konnten, wir versuchen jetzt heute Nachmittag noch einzubeziehen. Wir wollen uns aber auch gerne darauf verpflichten, diese Fragen zu beantworten, gemeinsam mit den Referierenden und die im Laufe der nächsten Tage im Blog der interdisziplinären Tagung dann auch zu veröffentlichen und dort zu beantworten. Wunderbar. Dann freue ich mich sehr, den ersten Input anmoderieren zu dürfen. Ich darf Ihnen Professor Dr. Nadir Kutscher vorstellen. Das Leben von Akademikerinnen ist heute durchaus auch von Mobilität gekennzeichnet. Ihre Wurzeln liegen eigentlich in München. Also hier kommt sie her und ist heute wieder hier, wenn auch nur für einen sehr kurzen Aufenthalt. Und Frau Kutscher war früher schon ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert, in unterschiedlichen Jugend- und Studierendenverbänden später. Sie hat Sozialarbeit und Sozialpädagogik in München studiert, anschließend in der Erziehungswissenschaft promoviert, an der Fakultät für Pädagogik der Universität Bielefeld. Und sie ist nun Professorin für soziale Arbeit und Ethik am Institut für soziale Arbeit, Bildungs- und Sportwissenschaften der Universität Vechta. Zudem ist sie Mitglied der Sachverständigenkommission zum 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Die Frage nach Aneignung von Räumen und speziell die Bedeutung von Medienkommunikation für die Ausgestaltung von Sozialräumen steht im Fokus dieses ersten Inputs. Nadir Kutscher argumentiert, dass ein territorial verstandener Begriff von Sozialräumlichkeit angesichts mobiler Kommunikation alleine nicht ausreicht, sondern man die verschiedenen komplexen Zusammenhänge in den Blick nehmen muss. Vielleicht ein Beispiel aus der Medienpraxis. Foursquare ist eine Mobile Community, die es ermöglicht, an Orten einzuchecken. Und wenn ich derjenige bin oder diejenige, die am häufigsten an einem Ort eincheckt, werde ich der sogenannte Mayor, der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin. Ich weiß nicht, wer das jetzt hier bei der BLM ist. Es gab im Münchner Stadtrat eine Zeit lang einen jungen SPD-Stadtrat, der eben dort Mayor im Münchner Rathaus war, sozusagen diesen Bürgermeistertitel sich dort erarbeitet hatte. Und auch wenn man in Schulen schaut und dort bei Foursquare überprüft, wer dort denn Mayor ist, erlebt man sehr deutlich, dass die Personen, die dieses Amt innehaben, die so eine Art Platzhirsch für diesen kommunikativen oder für diesen Kommunikationsraum ist. Im Münchner Rathaus gibt es natürlich einen anderen Bürgermeister und die Hoheit über das Territorium Schule hat in der Regel nicht der Schüler, sondern der Direktor. Und da wird schon sehr deutlich, wie unterschiedlich diese Ausgestaltung von solchen Räumen funktionieren kann. da stecken jede Menge Machtfragen drin und natürlich aber auch die Frage der Aneignung und eben der kommunikativen Ausgestaltung. Frau Professor Kutscher, ich freue mich sehr und darf Sie bitten, den ersten Input zu bestreiten.
Ja, vielen Dank für die Einladung bei einer Mobilität für dieses Mikrofon dazu, dass wir doch relativ stark verortet werden hier. Ich hoffe, dass jetzt hier, super, das sieht gut aus, technisch alles klappt. So, das, was Sie jetzt hier sehen, ist der Versuch, sozusagen so etwas wie Räumlichkeit und Mobilität auch in der Präsentation umzusetzen. Wir haben ein bisschen schwierige Aufgaben heute Nachmittag. Wir sollen ziemlich komplexe Themen innerhalb von 10 Minuten mal kurz so umfassend anreißen, dass man darüber auch vernünftig diskutieren kann. Das ist eine gewisse Herausforderung. Deswegen, ich hoffe, Sie haben Verständnis, wenn ich jetzt sehr schlaglichtartig werde. Zunächst, ich bin gebeten worden, was zur Raumaneignung zu sagen. Ich werde was zu 3 Aspekten sagen. Zu Räumen als Autonomieräumen, zu Räumen als ambivalenten oder auch sogar prekären Räumen im Kontext der Mobilität oder der Mobilisierung von Medienhandeln und Räume als mehrdimensionale Räume. Einiges davon ist schon in den Vorrednerinnen, Vorrednern thematisiert worden. Da werde ich dann nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Zunächst eine Vorbemerkung. Wovon sprechen wir, wenn wir von Raum sprechen, Sozialraum? In der klassischen Debatte in der Praxis meinen wir dann häufig Stadtviertel, wenn man an die Projekte wie soziale Stadt denkt. Auch da gibt es eine sehr kontroverse Debatte, ob das überhaupt diese Territorialzuschneidungen tatsächlich Sozialräume der Leute sind, denen man diese Räume als Sozialräume zuschreibt. Weil natürlich sozusagen, wenn man mit einem Raumbegriff rangeht, wie Martina Löw ihn zum Beispiel vorschlägt, auch mit Bezug auf Harvey und Lefebvre, geht es eher um die Frage, vielleicht konstituiert sich Raum durch Beziehungen und durch Handlungen und nicht so sehr durch was territorial Abgrenzbares. Das wird jetzt natürlich im Kontext von mobilen Medien nochmal stärker sichtbar, dass da Handlungen einen Raum konstituieren. Gleichzeitig bleibt auch da sozusagen der Rahmen, dass Handlungen Strukturen bedingen und Strukturen Handlungen wiederum bedingen. Also diese Wechselseitigkeit, die Giddens thematisiert hat, spielt auch im Kontext von mobilen Medien eine Rolle, weil auch diese Räume sind nicht völlig unabhängig von Realräumen, wenn wir überhaupt so eine Differenzierung noch hinkriegen können, zu denken. Die ganze Raumdebatte und die Mobilitätsdebatte bewegt sich auch vor dem Hintergrund bestimmter Diskurse. Und wir haben Diskurse um Jugend, um Kindheit, um Aufwachsen. Wir haben aber auch Diskurse, die sozusagen aus dem Kontext sich ergeben, die Räumen etwas zuschreiben. Also sind die mediatisierten Räume Räume der Gefährdung oder sind die Räume der Aneignung? Ich habe mir sozusagen diese Aneignungsthese, die in dem Thema steckt, nicht so ganz zu eigen gemacht, sondern will das auch sozusagen nochmal etwas als Frage aufwerfen. Ist es tatsächlich immer eine Aneignung von Raum oder wer eignet sich vielleicht auch wen oder was an? Sind es Räume der Autonomie oder sind es auch Räume der Normierung, der Unterwerfung? Also das Stichwort Subjektivierung ist vorhin ja auch schon gefallen. Also wie frei ist das, was da passiert, dieses Handeln, das als ein selbsttätiges Handeln wahrgenommen wird und manchmal auch als solches zugeschrieben wird? Wie sehr ist es tatsächlich autonomes Handeln oder wie sehr ist es eine Unterwerfung unter Strukturen, die zum Teil gar nicht so sichtbar sind? Howard Rheingold spricht in dem Smart Mobs Buch, das ja auch schon nicht mehr so ganz neu ist, von Pervasive Computing, also sozusagen Digitaltechnologien, die im Alltag so integriert sind, dass wir es gar nicht mehr wahrnehmen, dass die überhaupt da sind. Kai-Uwe Hugger spricht von einer On-Off-Hybridität. Adam Greenfield sagt, das ist ein Tippfehler, Greenfield heißt der Herr, dass der Alltag durchdrungen ist von Objekten der Datenproduktion und der Datenverarbeitung. Und da klingt was an, was ich sozusagen im Späteren nochmal ein bisschen auch mit thematisieren will. Wenn wir von Autonomieräumen sprechen, könnte man sagen, das haben wir auch im 14. Kinder- und Jugendbericht thematisiert, dass über digitale Medien und nochmal vielleicht stärker durch mobile Medien sowas wie eine frühe ortsunabhängige Ablösung passiert. Also eine Abgrenzung von Eltern, eine Nähe zu Peers, eine Möglichkeit, Unabhängigkeit, das ist vorhin auch von Nicola Döring schon benannt worden, Unabhängigkeit selbst im Elternhaus zu praktizieren, einer Kontrolle von Eltern weitgehend entzogen, je nachdem, wie schlau die Jugendlichen sind oder die Eltern. Wir haben Autonomieräume auch in der Hinsicht, dass man direkt erreichbar ist mit dem Mobiltelefon. Da gibt es niemand dazwischen Geschalteten mehr. Das hat Dorothee Meister auch schon vor ein paar Jahren festgestellt. Also es gibt keine Eltern oder Geschwister, die ans Telefon gehen, sondern man geht selbst ans Telefon. Es gibt eine individuelle Alltagskoordination auf ganz vielen Ebenen. Das ist vorhin auch schon in den kurzen Clips sichtbar geworden. Das Smartphone ist ein Kalender, ein Adressbuch, ein Ding, über das man Verabredungen koordiniert. Es gibt Orientierung mit Karten-Apps, man macht Notizen. Also da passiert auch sozusagen eine autonome Koordination des Alltagslebens. Und, das ist vorhin auch schon angeklungen, die Entwicklungsaufgaben, die sozusagen auch in diesem Kontext bewältigt werden. Beziehungsmanagement, Anzahl der Freunde und so weiter. Die ganzen Räume, und das ist gerade vorhin ja auch jetzt schon in meinen einleitenden Bemerkungen sichtbar geworden, halte ich für hochambivalente und manchmal auch deutlich prekäre Räume. Wir haben in der Pause über das Thema Cybermobbing gesprochen. Da klingt sozusagen auch etwas an, es ist nicht was völlig Neues, Mobbing gab es schon immer. Auch das, was sozusagen im Sexting praktiziert wird, Bilder zu machen, die man jemandem schickt, das ist auch erstmal nichts Neues. Es wird was anderes dadurch, dass wir andere unkontrollierbare Öffentlichkeiten haben. Das heißt, da kommt eine Ambivalenz hinein. Wir haben eine Ambivalenz in Bezug auf die Datenproduktion, die sich meines Erachtens im Kontext der Mobilität auch nochmal verschärft, in Bezug auf die Lokalisierungsdaten, die sozusagen auf verschiedenen Ebenen produziert werden. Lokalisierungsdaten, wenn man ein Handy in Verknüpfung mit sozialen Netzwerken nutzt, wer auf der Europe vs. Facebook-Seite mal geschaut hat, welche Datenkategorien Facebook alle speichert, dem werden die Augen aufgehen. Da haben Sie eine Menge an Lokalisierungsdaten, die auch mitgeschnitten werden. Die Apps, die über API-Schnittstellen den Entwicklerfirmen wieder Daten zugänglich machen, auch über Handyspiele, auch wenn sozusagen Präferenzen mitgeschnitten werden in Form von besuchten Seiten oder Kommunikation, das dann wieder im Kontext von sozialen Netzwerknutzungen. Da haben wir eine Menge an Datenproduktion, wo wir sagen können, da passiert auch sowas wie eine permanente, implizite, aber auch explizite Selbstauskunft. Explizit das klassische Mobiltelefonat, ich bin gerade hier und wo bist du? Oder eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht. Die Autonomiefrage habe ich gerade vorhin schon aufgeworfen. Ich würde das hier gerne nochmal vertiefen. Die Frage, sind diese Räume und diese Kontexte vielleicht auch Kontexte der Normierung? Also Subjektivierung, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, sind es autonome Subjekte oder sind es unterworfene Subjekte, die wir da produzieren? Das Thema Geschlechterrollen ist vorhin gefallen. Also reproduzieren wir da auch Normierungen? Reproduzieren wir Normierungen im Kontext der Erreichbarkeit? Also auf WhatsApp kann man sehen, wann jemand zuletzt online war, ob jemand eine Nachricht gelesen hat. Und darüber wird sozusagen auch etwas produziert von Erwartungen, bald zu antworten, eine Antwortfrequenz, auch ein Zwang zur Selbstauskunft, könnte man sagen, darüber, dass es die Möglichkeit gibt, diese Selbstauskünfte loszuwerden. Und was ist, wenn man die deaktiviert? Also man kann sie deaktivieren, aber was sagt es schon wieder aus, wenn man sie deaktiviert? Also wir haben da sozusagen Normierungen in Bezug auf Verhaltenserwartungen, aber auch in Bezug auf Selbstunterwerfung derjenigen, die mit dem Medium handeln. Jason Farron bezieht sich auf Deleuze, der von den Societies of Control spricht. Und auch das ist vorhin schon mal kurz angeklungen. Also sozusagen eine Raumüberwachung, die nochmal anders möglich wird über Mobilgeräte. Zum einen die Überwachung durch Eltern, die sozusagen da nochmal andere Dimensionen bekommt, durch die Erreichbarkeit, aber auch durch mögliche Anwendungen, wo man schauen kann, wo sich jemand befindet, der ein Handy mit einer bestimmten Nummer hat, Eltern, Beziehungspartner. Aber auch auf der anderen Seite, das ist auch sozusagen eine Ausdeutung der Societies of Control, es gibt immer mehr Geräte, die gar nicht selbst sozusagen mobil sein müssen, die sich aber auf die mobilen Menschen richten. Ja, mehrdimensionale Räume. Ich komme an diesem Punkt nochmal zu der Frage, von welchen Räumen sprechen wir hier? Die On-Off-Hybridität habe ich gerade schon genannt, also eine analytische Trennung von On und Off gerät zunehmend an ihre Grenzen, erst recht durch die Mobilität. Die Frage, formen eigentlich Beziehungen Medienräume? Also passiert eine Homogenisierung zum Beispiel von Realbeziehungen oder von Peer-Beziehungen darüber, dass eine reale Telefonnummer die Grundlage ist? Also sozusagen, ich muss schon die Leute mehr oder weniger, je nachdem, was ich über das Mobiltelefon nutze, kennen. Also es gibt auch die Möglichkeit, WhatsApp ohne Mobilnummer zu nutzen, aber auch die ist dann in der Regel schon geknüpft wieder an Verbindungen mit Telefonnummern, also zumindest mit Mobilnummern. Geocaching ist gerade schon gefallen. Also wir haben sozusagen eine Verschränkung von konkreter Verortung auf dem Territorium. Wir haben in Peer-Kontexten als Ausgangspunkt zunächst lokale nahräumliche Beziehungen. Wir haben, man könnte es vielleicht als eine körpergebundene Verortung bei einer Nicht-Verortung der Körper bezeichnen, die Rufnummernmitnahme. Also Sie können ja sozusagen die Rufnummer mitnehmen und das Handy bleibt sozusagen an dem Körper, der sich überall hin bewegt. Und wir haben da eine andere Form der Verortung, die eben nicht an ein Territorium gebunden ist. Jason Farron beschreibt die Situation, wie das so in der U-Bahn ist. Das hat jeder und jede von uns wahrscheinlich schon mal erlebt. Man steht da sehr nah beieinander in einer überfüllten U-Bahn und man grenzt sich ab voneinander dadurch, dass man in sein Smartphone oder in sein Mobilgerät hineinschaut. Also auch da haben wir sozusagen eine ganz widersprüchliche Form von Räumlichkeit, ganz nah und gleichzeitig eine Abgrenzung mithilfe dieses Mediums. Wir haben Florian Rötzer hat es schon vor einigen Jahren so genannt, die Option, dass solche mobilen Geräte auch sowas wie soziale Leibwächter sein können. Also viele Frauen werden vielleicht es kennen, was ich auch ab und zu nutze, wenn ich mich nachts an einem Ort befinde, wo ich das Gefühl habe, hier wird es gerade etwas brenzlig. Finde ich sehr hilfreich, sozusagen dann mit jemandem zu telefonieren, da eine Verbindung zu haben und sozusagen jemand anderen, jemand Abwesenden in den Raum zu holen, in dem ich mich gerade befinde. Und die Datenproduktion über die eigene Verortung im Raum habe ich gerade schon angesprochen, über Lokalisierungsdaten oder auch über die explizite Selbstmitteilung, die zum Beispiel ja auch mittlerweile über die Selfies, diese Selbstbilder, die allüberall mittlerweile ausgetauscht werden und verschickt werden, passiert. Wir haben die Frage bekommen, was sind die Potenziale dieser Entwicklung? Und auf die will ich natürlich auch eingehen. Also, und das ist jetzt auch wirklich nur sehr schlaglichtartig, weil ich mich gefragt habe, was ist eigentlich neu oder was könnte vielleicht neu sein? Und das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Man könnte jetzt überlegen, wenn die reale Mobilnummer als Basis ist, dann sind sozusagen diese Räume gar nicht mehr so offen, sondern ich stricke Räume über eine sehr konkrete Zuordnung von Mobilnummern an konkrete Personen und an diese Nummern muss ich ja irgendwie gekommen sein. Das heißt sozusagen, diese Möglichkeit, dass diese völlige Offenheit passiert, ist je nachdem, welche App man nutzt, je nachdem, welche Kommunikationsanwendungen man auf dem Mobiltelefon nutzt, möglicherweise auch etwas, was wieder Räume fokussiert. Auch vielleicht vor dem, was in anderen Feldern passiert, nämlich die überall mittlerweile auch praktizierte pädagogische Erreichbarkeit, also das, was wir unter dem Stichwort aufsuchende Sozialarbeit im Netz dann auch diskutieren, dass jemand in die bisher nicht durchpädagogisierten Räume kommt und sagt, hier, ich helfe euch auch gerne, egal ob gewünscht oder nicht. Wir haben ortsunabhängige Praxen des Ausdrucks von Zugehörigkeit zu Peers. Also auch da muss es nicht mehr eben im Lokalen passieren. Wir haben eine Verstärkung der On-Off-Hybridität, die möglicherweise auch Potenziale bringt. Also ich finde es gar nicht so problematisch, also ich finde es überhaupt nicht problematisch, dass es nicht mehr unbedingt voneinander abgrenzbar ist. Und wir haben so etwas wie eine erhöhte Zurechenbarkeit. Ich halte die auch für problematisch, aber ich glaube, dass die auch sozusagen Potenziale natürlich haben kann. Wir haben eine stärkere Körpergebundenheit sozusagen, eine stärkere Klarheit, mit wem habe ich es denn zu tun. Die hat aber wiederum natürlich auch problematische Seiten und deswegen will ich jetzt sozusagen zum Ausblick kommen. Was heißt es jetzt auch, was für Fragestellungen gibt es jetzt im Kontext auch von medienbildendem Handeln? Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen diesen Roman The Circle schon gelesen hat, den ich sehr empfehlen würde zu lesen, von Dave Eggers. Ich weiß nicht, ob es ihn inzwischen schon auf Deutsch gibt. Ich habe ihn jetzt bisher nur auf Englisch gesehen, der sozusagen eine Dystopie beschreibt, die aber zum großen Teil auch schon Realität ist, über die Frage, was passiert denn, wenn alles so zurechenbar ist an konkrete, identifizierbare Personen. Und das halte ich für eine Seite, mit der man sich tatsächlich medienpädagogisch stark auseinandersetzen muss. Diese Dimension der Zurechenbarkeit, der Frage, ist es tatsächlich Autonomie, wenn ich erkennbar bin, immer und überall? Ist diese Zurechenbarkeit tatsächlich ein Plus oder ist es etwas, was sich möglicherweise auch in sein Gegenteil wenden kann? Diese Frage, glaube ich, müssen wir nochmal anders diskutieren und auch nochmal anders reflektieren. Ein Riesenproblem ist, dass wir in vielen Kontexten über die Frage diskutieren, welche Daten gebe ich wem frei. Aber die Reflexion, das nicht zu leicht fassen, was passiert mit den Daten, die eh permanent produziert werden, wo produziere ich überall Daten? Ich erlebe das mittlerweile überall, wo ich zu Vorträgen bin, wenn ich nochmal im Detail mit den Leuten durchgehe, welche Daten werden überall wie gespeichert und wie ausgewertet, dass die meisten Leute es nicht wissen. Das heißt, da glaube ich, geht Medienpädagogik an vielen Stellen zu wenig in diese schwer transportierbaren, zugegebenermaßen, Probleme hinein. Und es sind abstrakte Probleme für Jugendliche. Es sind sozusagen schwer nachvollziehbare Dinge, weil die irgendwann in der Zukunft vielleicht zu einem Problem werden. Aber da liegen meines Erachtens ganz zentrale Herausforderungen. Zu den ganzen verschiedenen Einzelpunkten können wir gerne vielleicht in der Diskussion nochmal kommen, nachdem Herr Ring schon da so steht und mich erinnern möchte, dass ich so langsam zu einem Ende kommen soll. Vielleicht noch zu zwei Punkten. Wir haben sozusagen eine Diffusität durch die Mobilität in Bezug auf, wo ist jemand, wer kommuniziert oder kommuniziert nicht oder will auch kommunizieren oder nicht kommunizieren, was passiert mit den Daten, was gibt man preis an Informationen über sich selbst. Und ich glaube, dass hier auch tatsächlich ein zentrales Feld der Auseinandersetzung auch im medienbildenden Kontext liegt, auch in dem Arbeiten mit Beziehungen. Also die Frage, was heißt hier Privatheit, was heißt Öffentlichkeit, was heißt Identifizierbarkeit, auch in Verantwortung für Daten von anderen. Und würde sozusagen an der Stelle mit der Frage auch schließen, erobern die Jugendlichen den Raum oder erobert eine bestimmte Form von Räumlichkeiten die Jugendlichen? Und vielleicht können wir da an der einen oder anderen Stelle gleich noch diskutieren. Dankeschön. Okay.